Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht beim Evangelisten Markus im dritten Kapitel, die Verse 31 bis 35. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen, sie fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Liebe Gemeinde, Amen, möchte man sagen, denn was hier erzählt wird, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Dieser Gedanke ist uns vertraut. Jesus hat die eigene Familie nicht wichtiger genommen als die vielen Menschen, die ihm durch ihr Vertrauen zu einer neuen großen Familie geworden sind. Seitdem sind viele Menschen ihm darin gefolgt. Menschen, die um des Glaubens willen die eigene Familie zurückgestellt und die Gemeinschaft mit der Gottesfamilie gesucht haben. Amen, möchte man sagen. Denn es leuchtet ja unmittelbar ein, eine Gemeinschaft, die gemeinsame Interessen und Ziele und Werte verfolgt, die besitzt eine größere Bindungskraft als die Familie, in der man groß geworden ist. Amen, möchte man sagen. Und es fallen uns viele Beispiele ein, wo Jugendliche und junge Erwachsene in Spannung zu ihren Eltern geraten, weil sie sich nicht verstanden fühlen, weil sie Wünsche und Ziele und Träume haben, und weil sie meinen, dies alles nicht anders realisieren zu können, als durch Abgrenzung von der eigenen Familie, um ihren eigenen Weg gehen zu können. Ja, Amen, möchte man sagen. Denn diese Erzählung entspricht unserer Erfahrungswelt. Sie provoziert uns nicht mehr so sehr, wie sie die ersten Hörer provoziert haben muss. Denn für die Hörerinnen und Hörer Jesu muss es ungeheuerlich gewesen sein, dass der älteste Sohn die ihm zugewiesene Rolle im Familiengefüge nicht einnehmen wollte. Statt zu Hause Verantwortung zu übernehmen, lässt er die Familie allein. Er zieht mit Menschen umher, die aus der gesellschaftlichen Ordnung herausgefallen sind. Er predigt und er lehrt so, dass die eigene Familie ihn für verrückt erklärt. Er ist von Sinnen, sagen sie. Er ist verrückt. Die angesehenen Gelehrten der Zeit stützen diese Einschätzung, indem sie äußern, er treibt den Teufel mit Beelzebub aus. Das ist ein hartes Urteil. Satans Besessenheit bescheinigen sie ihm. Und in einer unaufgeklärten Welt ist das dramatisch. Die eigene Familie muss sich verpflichtet fühlen, dieses verrückt gewordene Familienmitglied aus dem Verkehr zu ziehen und dafür zu sorgen, dass es gefahrlos wird für sich selbst und andere. Durch einen solchen Sohn wird die Familie in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Denn die Familie war in der damaligen gesellschaftlichen Ordnung die Institution, die das Zusammenleben regelte. Und diese Familie soll nun relativiert werden zurückgesetzt werden, ersetzbar werden durch eine andere, größere Familie? Was für eine bedrohliche Vorstellung. Verschärft wird die Ungeheuerlichkeit noch dadurch, dass genau diesem Menschen, diesem anstößigen Prediger Jesus von Nazareth, auch noch eine besondere Nähe zu Gott zugesprochen wird. Kann Gott in diesem Menschen sein? Ein ehrbarer Sohn hätte seine Pflichten wahrgenommen und die Stelle des Vaters zu Hause angetreten, wenn es nötig ist. Aber dieser Mensch stellt die von Gott gegebene Ordnung der Familie, wir haben in der alttestamentlichen Lesung aus Levitikus gehört, wie hoch die Familie in der Tradition geachtet wurde. Er stellt also diese Ordnung der Familie in Frage. Er sieht sich allen Menschen verpflichtet, auch und gerade denen, die in einer familiär geordneten Welt nicht vorkommen. Ist das von Gott oder ist das nicht verrückt? Die geordnete Welt gerät in Wanken. Was Sicherheit gibt, gilt vielleicht gar nicht mehr. Ist Gott wirklich so zu denken? Als ein für verrückt gehaltener Wanderprediger, der nicht anerkennt, was gesellschaftlich anerkannt ist? Der Theologe und Schriftsteller Jörg Zink, er hat auch den Text des wunderbaren Morgenliedes gedichtet, das wir zu Beginn des Gottesdienstes gesungen haben, »Dich rühmt der Morgen«. Dieser Theologe und Schriftsteller Jörg Zink erzählt, ich zitiere ihn, zu der Zeit, als der erwachsene Jesus in Galiläa lehrte und davon sprach, was in den Menschen geschehen muss, damit das Reich Gottes kommt, da rief einmal eine Frau aus der Menge dazwischen, selig der Leib, der dich getragen hat, und die Brust, von der du getrunken hast. Und Jesus nahm dieses Wort auf, hielt das Bild vom Leib der Mutter und dem darin entstehenden Kinde fest und antwortete ihr, ja, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Eine Frau begeistert sich an dem Gedanken, wie es wäre, hätte sie ein Kind nach der Art dieses Jesus. Und Jesus antwortet ihr, ja, das ist es. Das kann in dir geschehen, wenn mein Wort in dich fällt und du es bewahrst, sodass es in dir Raum findet und wächst, dann entsteht in dir ein Kind, ein neues Wesen, ein neuer Mensch. Dieses Kind aus Gott, das aus dem Wort hervorwächst, beginnt im hörenden Menschen zu leben. Es wächst heran und wird am Ende erwachsen. So fügt später Paulus hinzu. So erwachsen wie Christus selbst. Und sein Leben reicht in das ewige Leben des neuen Menschen bei Gott. Auf nichts kommt es am Ende so sehr an, als darauf, dass wir dieses Kind bewahren, schützen, mit ihm reden, uns von ihm führen lassen und den alten Menschen, den wir sind, immer wieder zurücktreten lassen, bis dieses Kind unser eigentliches Wesen geworden ist. Die Tochter oder der Sohn Gottes, die jüngere Schwester des Christus oder sein jüngerer Bruder. Soweit Jörg Zink. Für die Reformatoren, liebe Gemeinde, war die kurze Erzählung, die heute unser Predigttext ist, quasi die Gründungsurkunde der Kirche. Kirche ist nämlich dort, wo Menschen sich um Jesus, den Sohn Gottes, versammeln, wo sie sein Wort hören und sein Wort tun wollen. Die unmittelbare Beziehung zu diesem Jesus, die durch keinen Stellvertreter, durch keine Institution ersetzt werden kann, begründet die Schwestern und Bruderschaft der Kirche. Er selbst, Christus, ist die Mitte und durch nichts und durch niemanden zu ersetzen. Kirche entsteht dort, wo Menschen sich um diese Mitte, um Jesus, diesen radikalen Wanderprediger, der uns immer wieder in Frage stellt, um Jesus, den Sohn Gottes, um Christus, der immer wieder in uns neu geboren werden will, versammeln. Kirche ist dort, wo Menschen den Willen Gottes tun, wo sie Gott lieben und ihren Nächsten wie sich selbst. Das ist die Provokation, die sich durch alle Zeiten zieht. Denn diese kurze biblische Geschichte erzählt ja nicht nur von einem jungen Mann, der sich von seiner Familie abgrenzt. Sie erzählt ja auch und vor allem von einem jungen Mann, der sich den vielen Menschen zuwendet. Das ist das Wesentliche. Das ist die andere Seite dieser Geschichte. Jesus wendet sich Menschen zu, die darauf keinen Anspruch haben. Menschen, die nach den geprägten Ordnungen nicht dazugehört haben. Nicht zur Familie, nicht zur angesehenen Gesellschaft. Menschen, die in keine Ordnung gehören, aus der sie Ansprüche ableiten könnten. Jesus wendet sich Menschen zu, weil sie Hilfe brauchen. Und das rührt ihn an. So wichtig es ist, unsere Welt zu ordnen, Zuständigkeiten zu klären, Familienstrukturen ernst zu nehmen, damit unsere Gesellschaft leistungsfähig sein kann und damit wir, jeder von uns, bewältigen können, was alles auf uns einströmt, so heilsam ist es, uns immer wieder von Jesus provozieren zu lassen, uns durch seine Art, Gottes Willen zu tun, in Frage stellen zu lassen. Was gehen uns die Armen an? Es ist für eine Gesellschaft mühsam und es kostet etwas, die Bedürftigen im Blick zu behalten. Und auch denen, die nicht leistungsfähig genug sind, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Und dazu rüttelt uns die Botschaft Jesu immer wieder auf. Was gehen uns die Lernschwachen an? Es scheint doch leichter, die Schüler zu sortieren, in Systeme zu stecken, zu trennen und die Begabten zu fördern, als den gemeinsamen Weg eines inklusiven Lernens zu wagen. Was gehen uns die Alten an, die Kranken, die vom Leben Gezeichneten? Es ist leichter, sie aus dem Blickfeld geraten zu lassen, als auch ihre Erfahrungen ernst zu nehmen und zu Erfahrungen des eigenen Lebens werden zu lassen. Was gehen uns die Andersgläubigen an? Es ist so leicht, das eigene für der Weisheit letzten Schluss zu halten. Aber im Geiste Jesu fragen wir, gibt es auch etwas, was uns verbindet? Wo treffen sich unsere Sehnsucht? Wie können wir ein gemeinsames Leben mit Menschen anderer Kultur und Religion in Frieden gestalten? Gottes Familie, liebe Gemeinde, reicht weit. Sie reicht weiter als Blut und Haut und Haare, weiter als unsere Moralvorstellungen, weiter auch als die Gesetze, die Menschen machen. Bei Jesu Familie gibt es kein Drinnen und Draußen, keine, die draußen bleiben müssen und keine, die schon qua Geburt dazugehören. Kein Schwarz oder Weiß, kein Reich oder Arm, keiner, der von vornherein gerecht oder sündig wäre. Wir sind alle Brüder und Schwestern, Mutter und Sohn. Jede und jeder ist ein Mensch. und deshalb Gottes Ebenbild und berufen, den Willen Gottes zu tun. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Amen.